Wir haben den 31.03.2020 und damit willkommen zur heutigen Folge Mr. Blue Glove, Notfallpsychologie, Notfallmedizin und mehr. Du hast richtig gehört, es soll gehen um die Notfallpsychologie, das heißt den Teil der Psychologie, die sich damit auseinandersetzt, wie belastende Ereignisse besser verarbeitet werden können. Darum soll es heute tatsächlich gehen, also der Fokus ist heute insbesondere auf Covid-19, auf die Einsatzbelastungen, die daraus entstehen können, aber auch auf mögliche Bewältigungsstrategien seitens einmal des Individuums, aber auch seitens von Führungskräften und Organisationen und was man da alles machen kann. Betrachte es gerne als eine Art Buffet an Ideen, aus welchem du für dich, für dein Team vielleicht auch heraussuchen kannst, was dir selber helfen kann. Und am Ende gilt natürlich, guck, dass du für dich herausfindest, was dir am besten hilft, denn Theorie ist immer schön, aber Praxis ist am Ende das, was zählt. Kurz zu mir, wer bin ich, was mache ich? Ich bin bekannt unter dem Namen Mr. Blue Glove, war damit doch eine durchaus signifikante Zeit lang auf YouTube unterwegs, habe damals mein Wissen in der Rettungsdienstausbildung geteilt und ein bisschen Ideen zum Besten gegeben. Das war auch hier so auf diesem Podcast. Ich muss zugeben, dass ich nicht unbedingt mehr alles nochmal so sagen würde, wie ich es früher gesagt habe. Auf der anderen Seite stehe ich auch zu meiner Entwicklung. Insofern sind die Sachen noch online, weil sich der eine oder andere vielleicht noch dafür interessiert und ich damit meinen Zuhörern von damals auch gerne treu bleiben möchte. Und genau, das ist der Rahmen, vor dem ich spreche. Wer bin ich jetzt überhaupt? Was qualifiziert mich dazu, hier Aussagen zu treffen? Also zum einen studiere ich in einem Master Psychologie mit Schwerpunkt auf klinische Psychologie und Psychotherapie, im anderen Master Wirtschaftswissenschaften, was in diesem Fall hier aber sekundär ist. Ich bin Rettungssanitäter, PSU-Helfer und in Ausbildung zum Notfallpsychologen beim Bund Deutscher Psychologen. Insofern habe ich einiges an Erfahrungen schon sammeln können, aber keine Sorge, wenn du mir nicht glauben möchtest, dann habe ich im Hintergrund auch noch ein paar relativ interessante Quellen für dich herausgesucht, die du dir auch gerne nochmal durchlesen kannst. Also ich finde sie sehr schön. Das ist zum einen ein Merkblatt vom Harald Karutz, einem sehr geschätzten Kollegen, der in dem Bereich unheimlich viel publiziert hat und ein ausgewiesener Experte für den Bereich Notfallpädagogik, gerade auch im Umgang mit Kindern ist. Darum soll es aber heute nicht gehen, sondern eher um allgemeine Strategien. Dann SBE, der Verein SBE, Stressbewältigung nach belastenden Ereignissen, die das Konzept des Critical Incident Stress Management aus den USA hier für Deutschland adaptiert haben und hier auch in dem Bereich sehr viel ausgebildet haben und wirklich, wirklich gute Grundlagen gerade im Bereich der Einsatzkräftenachsorge gelegt haben. Auch die haben in der letzten Woche ein Merkblatt herausgegeben, auf dem interessante Informationen sind. Auch darauf beziehe ich mich teilweise und am Ende dann auch noch ein Blatt aus Israel. Den Titel gebe ich jetzt aber nicht an, beziehungsweise die Organisation nicht, weil ich sie mittlerweile dreimal schon falsch gesagt habe, weil ich mir den Namen einfach nicht merken kann. Auf jeden Fall, die Quellen findest du am Ende noch einmal in Ruhe aufgelistet. Davon habe ich mich inspirieren lassen. Wenn du dir das hier sparen möchtest zu hören, kannst du sie auch gerne durchlesen. Ansonsten lade ich dich gerne herzlich dazu ein, mich hier in den nächsten 45 bis 50 Minuten, wahrscheinlich wird es doch noch ein bisschen länger werden, zu begleiten und dir gerne für dich herauszusuchen, was du denn für interessant hältst. Also nochmal zur Struktur. Am Anfang werde ich darauf eingehen, was für mögliche Belastungen uns begegnen können. Dann werde ich darauf eingehen, was für Strategien es denn gibt, einmal seitens des Individuums, aber auch von Seiten von Einsatzkräften, also Einsatzkräfte, Individuum sowieso, aber auch von Seiten der Organisation und von Seiten der Führungskräfte. Und am Ende dann auch noch kurz einschieben, was man denn persönlich machen kann. Es kann auch sein, dass sich bestimmte Sachen wiederholen und redundant sind. Wie gesagt, such dir gerne das heraus, was du möchtest und hab viel Spaß dabei, beziehungsweise ich hoffe, dass du da auch einiges an Mehrwert für dich selber rausnehmen kannst. So, noch einmal kurz für meine älteren Hörer, die mich wahrscheinlich schon kennen. Für euch habe ich gerade auch nochmal aufgenommen, ein Follow-up. Ich habe nämlich eine Augenoperation gemacht für die, die mich noch nicht kennen oder die anderen Folgen nicht gehört haben. Da hatte ich mir vor ungefähr einem halben Jahr Kontaktlinsen implantieren lassen. Es hat alles wunderbar geklappt und ich bin sehr zufrieden. Schuldete meinen ehemaligen Hörern oder meinen jetzigen Hörern immer noch, aber noch eine Aussage dazu. Insofern, da wird es nochmal kurz eingeschoben und auch nochmal, warum ich zurzeit nicht mehr so viel aktiv bin. Wenn es für dich nur um Covid geht, dann kannst du das beides getrost ignorieren. Außer du interessierst dich für Kontaktlinsenimplantation, was ich persönlich ganz cool fand. Dann kannst du dir den Bereich gerne auch nochmal anschauen. Anhören. Ansonsten spul gerne vor, es müsste so ab 4-5 Minuten dann ums Thema losgehen und dann würden wir nur noch über Covid reden, beziehungsweise damit, wie man damit psychologisch und am Ende auch ein ganzes Stück weit psychosozial und für sich selbst fürsorglich besser umgehen kann. Ganz am Ende, wie gesagt, findest du noch die Quellen und ansonsten, du findest im Internet unheimlich viele gute Sachen, auch im Bereich Entspannungsverfahren und Co. Natürlich sollte man im einen oder anderen Kontext da auch mal eine Fachkraft zu Rate ziehen, aber auch da lässt sich wirklich teilweise sehr Gutes im Internet finden. Und aus aktueller Situation heraus möchte ich auch nochmal hier auf die Kollegen von verweisen. Die haben in ihrem Blog aktuell auch etwas zur Situation, gerade mit ethischen Konflikten, mit knappen Ressourcen, mit Triage, im Blogbeitrag gemacht und auch auf einen interessanten Podcast verwiesen. Auch das ist durchaus hörenswert. So, jetzt aber genug der langen Vorrede. Gehen wir in die lange Hauptrede. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge, freue mich natürlich über Feedback und wünsche dir einen wunderbaren Tag und dass du gesund und einsatzfähig bleibst. Ein kurzer Einschub und ein kurzes Follow-up, denn ich hatte ja vor einiger Zeit meine Augenoperation gehabt und mir Kontaktlinsen implantieren lassen. Das ist mittlerweile ein halbes Jahr her. Und machen wir es kurz. Es ist eine verdammt gute Entscheidung gewesen. Ich bin sehr glücklich, genieße es jeden Tag. Ich kann Sport machen, ich kann tauchen, ich kann schwimmen. Ich brauche keine Brille mehr, ich brauche keine Kontaktlinsen mehr. Es ist ein komplett neues Lebensgefühl. Ich merke auch noch nicht mal mehr, dass ich diese Operation gemacht habe. Und erfreue mich eigentlich jeden Tag den Wundern der Medizin, ohne dass es mir überhaupt noch bewusst ist, dass ich ja eigentlich kurzsichtig bin. Also das war eine sehr gute Entscheidung. Ich bin sehr glücklich darüber und habe bis jetzt auch keinerlei Nebenwirkungen. Allein aus wissenschaftlicher Perspektive muss man natürlich sagen, okay, ein halbes Jahr, gut, ob ich vielleicht irgendwann mal in 30 Jahren früher dann irgendwie grauen Star entwickle oder so, wissen wir nicht. Ich hoffe es natürlich nicht. Im Zweifelsfall alleine von der Perspektive des Kosten-Nutzens betrachtet, muss ich aber ehrlich sagen, selbst wenn ich dann vielleicht etwas früher grauen Star entwickle, dann habe ich immerhin die Zeit bis dahin mit einer extrem hohen Lebensqualität leben dürfen. Und dafür bin ich sehr dankbar und ich hoffe, dass bis dahin die Medizin auch weiter ist. Und ich meine, dieses Verfahren ist mittlerweile auch relativ gut evaluiert. Insofern hoffe ich da auf die Medizin. Okay, so viel vorweg noch einmal als Follow-up. Ihr habt lange nichts mehr gehört. Es liegt daran, dass ich zum einen in meinem beiden Masterstudiengängen relativ eingebunden bin und zum anderen auch daran, dass ich euch eigentlich gute Qualität bieten möchte und zugeben muss, dass ich immer wieder mit der Qualität meiner Beiträge nicht ganz hundertprozentig zufrieden bin, weil ich denke, ich könnte noch mehr recherchieren und ich könnte noch mehr Studien bringen und ich könnte noch mehr an der Tonqualität arbeiten und befinde mich da so ein bisschen im Spagat zwischen wie viel Zeit kann ich mir nehmen, wie viele Ressourcen kann ich investieren und wie mache ich diesen Spagat zwischen möglichst hohem wissenschaftlichen Anspruch, weil ich euch keinen Blödsinn erzählen möchte und gleichzeitig aber auch persönlicher Meinung und dazu dann aber auch noch zeitlichen Ressourcen, die dafür zur Verfügung stehen. Ich hoffe dennoch, dass es euch halbwegs gefällt und dass es euch weiterbringt und möchte jetzt aber wirklich ins Thema starten. Und das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen, habe ich ja schon angekündigt, ist so ein bisschen der Bereich der Notfallpsychologie und wie man sich als Einsatzkraft zur jetzigen Zeit darauf vorbereiten kann. Und das Erste, womit ich mich auseinandersetzen möchte, ist so ein bisschen die Perspektive, die auch beim Herrn Karutz betont wurde. Und da geht es eben um die Belastungen, die auf Einsatzkräfte wirken können. Also zu erwarten, und das habe ich für mich persönlich in zwei Bereiche eingeteilt, ist zum einen die Belastung, die im beruflichen Kontext auftreten kann, zum anderen aber auch die, die eben im privaten auftreten kann. Die Situation ist für uns alle neu und stellt eben besondere Herausforderungen und gerade in Corona stehen wir gerade erst am Anfang. Ich meine, heute ist der 31. März 2020. Wenn man sich das exponentielle Wachstum zugrunde legt, dann kann man sich vorstellen, dass das alles noch ein bisschen weiter ansteigen wird und selbst wenn die Ausgangsbeschränkungen nun mittlerweile, ich glaube, seit einer Woche in Kraft getreten ist, dauert es ja auch noch eine Zeit lang, bis das im Zweifelsfall abflacht. Insofern, wir stehen wahrscheinlich immer noch am Anfang, aber nichtsdestotrotz können wir im schlimmsten Fall davon ausgehen, dass dort noch einiges an Arbeit auf uns zurollt und das wird wahrscheinlich auch im beruflichen Kontext einiges an Herausforderungen bedeuten für Einsatzkräfte. Das bedeutet ein hohes Arbeitspensum, was da auf die Einsatzkräfte zurollt, im Zweifelsfall auch langanhaltende Arbeit, körperliche Belastung, aber auch psychische Belastung, die dort entstehen können, weil eben, wenn die Entwicklung so weitergeht und wenn wir es nicht schaffen, es einzudämmen oder wenn die Eindämmung eben trotzdem das Gesundheitssystem an die Grenze bringt, eine relativ hohe Anzahl von im Zweifelsfall auch wirklich lebensbedrohlich erkrankten Patienten da versorgt werden müssen und von diesen werden auch einige versterben. Und das ist nun mal auf der medizinischen Seite, auf der Arbeitsseite eine Belastung. Auf der anderen Seite stellt es natürlich auch das Fachpersonal dort in den Kliniken, im Gesundheitssektor, vielleicht auch im Rettungsdienst vor Situationen, in welchen zum einen mit der Betroffenheit der Angehörigen umgegangen werden muss, vielleicht auch mit Aggression und Verzweiflung, die dort auf einen zugeht. Also da wird sicherlich auch einiges an psychologischen Belastungen auf einen zukommen und auch Situationen, mit denen wir umgehen müssen. Zum anderen aber auch möglicherweise ethische Konfliktsituationen. Das bedeutet, wenn es wirklich dazu kommen sollte, dass mehr Patienten kommen, als Beatmungskapazitäten oder medizinische Kapazitäten verfügbar sind, wird es dazu führen müssen, dass ethische, ja, oder ethisch begründete Priorisierungsentscheidungen nach dem Triage-Prinzip getroffen werden müssen. Und gerade bei diesen Entscheidungen dann ist natürlich die Belastung für einen selber, für die Verantwortungsträger relativ hoch. An dieser Stelle kann man natürlich auch hier und da ein paar Hinweise geben, wie man mit diesen Situationen besser umgehen kann. Zum einen wird sich gerade schon darauf vorbereitet, also von der Deutschen Gesellschaft für Intensiv gab es Papiere, die herausgegeben wurden. Ihr könnt auch auf die Seite von Nordfallmedizin gehen. Den Kanal habe ich immer wieder empfohlen. Die haben letztens einen relativ schönen Beitrag zu dem Thema gemacht und verweisen gleichzeitig auch auf einen weiteren Podcast, in dem genau diese Fragestellung noch etwas ausgiebiger behandelt wird. Also hier medizinisch-fachlich definitiv die Empfehlung. Geht mal auf www.nordfallmedizin, alles zusammengeschrieben.blog oder nordfallmedizin.de und da solltet ihr aktuell zumindest relativ weit oben den Beitrag finden. Einmal aus diesen von den Intensivgesellschaften, den medizinischen Gesellschaften herausgegebenen Priorisierungsregeln ein Ablaufschema und dazu auch noch einen relativ interessanten Podcast, den ich euch nur ans Herz legen kann. Also da quasi einmal die fachliche Empfehlung. Auf www.divi.de findet ihr außerdem noch unter den Empfehlungen und Publikationen etwas zu Covid-19 und da auch die Ethikempfehlung. Gerade das Wichtige ist in diesen Situationen, dass man jetzt natürlich nicht alleine entscheiden muss, was die ethischen Grundsätze sind, sondern in dieser Situation werden dann ethische Entscheidungen beispielsweise, also größtenteils zum Beispiel nicht nach dem Alter, sondern nach der medizinischen Erfolgsaussicht bewertet. Was man dabei noch psychologisch beachten kann, ist, dass derartige Entscheidungsprotokolle oder derartige Entscheidungsgrundlagen natürlich im Vornherein von den Kliniken schon durchgesprochen werden sollten, dass Leute damit nicht alleine gelassen werden, dass Entscheidungen natürlich auch nicht mal nur von einem, sondern von mehreren Leuten gefällt werden. Also das entlastet natürlich psychologisch betrachtet auch an dieser Stelle und zum anderen hat man noch einen zweiten Blick darauf. Also das sind Möglichkeiten, um diese Situationen, die da auf einen zukommen können, etwas entlastender zu handhaben, ohne dass die Situation an sich natürlich entlastender wird, aber gerade die Vorbereitung auf Klinikseite, gerade die Auseinandersetzung mit den Protokollen und gerade auch, dass mehrere Leute involviert sind und im Zweifelsfall auch die entsprechenden Einsatzkräfte, die das entsprechende medizinische Fachpersonal danach oder ja danach im Zweifelsfall oder generell psychologisch und seelsorgerisch betreut wird, ist da etwas, was gemacht werden kann, um die Belastung für die Betroffenen ein Stück weit, zumindest so weit, wie es möglich ist, zu reduzieren. Das bedeutet also auch, da sollte man im Zweifelsfall dementsprechend Kapazitäten vorhalten. Gut, was kommt noch dazu? Man ist natürlich auch als Einsatzkraft nicht ganz gefeit oder nicht ganz frei davon, auch selber sich Sorgen zu machen. Weil man auch natürlich als Einsatzkraft oder als medizinisches Fachpersonal oder in welcher Rolle man sich auch immer befindet, damit konfrontiert wird, dass man sich auch Sorgen macht um sich selber, um Kollegen, vielleicht sind eigene Kollegen erkrankt oder betroffen, dass man sich selber Sorgen macht, betroffen zu sein, dass man aber auch merkt, dass die Familie sich vielleicht Sorgen macht und dass die Familie sich vielleicht auch Sorgen macht, sich durch einen selber anzustecken. Und da sind wir neben diesen ganzen beruflichen Belastungen im Bereich der persönlichen oder privaten Belastungen, die dazukommen. Natürlich geht man irgendwann auch nach Hause, aber dann hört es ja nicht auf. Im Zweifelsfall distanzieren sich Leute, die einem nahestehen, aus Angst, sich anzustecken. Zumindest wird von einigen davon berichtet, dass sich auf einmal Bekannte oder Angehörige distanzieren und man gemieden wird, eben aus Angst vor dieser Infektion. Man kann ohnehin zu Hause Probleme haben, dadurch, dass beispielsweise Kinderbetreuung nicht vernünftig organisiert werden kann oder Kindergärten und Schulen geschlossen werden und dass man entweder seine Kinder selber nicht wirklich betreut kriegt oder da auch nicht Leute findet, die sich darum kümmern müssen. Das heißt also eigentlich so soziale Problematiken, die auftreten und für die Lösung gefunden werden müssen. Außerdem so Sachen wie eben auch die Ängste der Angehörigen. Also es kann auch sein, dass der Partner, die Kinder sich Sorgen um einen selber machen, Sorgen darum, dass auch die Einsatzkraft, das medizinische Fachpersonal erkranken könnte und natürlich da auch man diese Sorgen mitbekommt und die sich auch ein Stück weit auf einen übertragen und man natürlich irgendwie auch diesen Angehörigen gerecht werden möchte. Dies kann im Zweifelsfall auch noch zu der Schwierigkeit führen, dass man sich selber so ein bisschen im Konflikt sieht zwischen der Verpflichtung gegenüber dem Arbeitgeber und der Verpflichtung gegenüber den Kollegen und irgendwie aber auch dem Bedürfnis für seine Familie da zu sein. Und dann so Loyalitäts- und Gewissenskonflikte entstehen. Das alles sind Belastungsfaktoren, mit denen man rechnen kann. Und obendrauf kommen dann auch noch die Sorgen, die man natürlich auch von anderen Menschen um einen herum, von generell der Gesellschaft mitbekommt. Und das alles in der Kombination sind Belastungen, die zu erwarten sind oder die jetzt schon auftreten und vielleicht auch noch schlimmer werden. Vielleicht auch gerade die, die an ein erhöhtes Aufkommen von Patienten gekoppelt sind. So, jetzt können wir natürlich diese ganzen Sorgen erstmal auflisten. Die Frage ist natürlich, wie können wir damit jetzt umgehen? Was für Möglichkeiten gibt es da? Auch da würde ich wieder einmal unterteilen in die persönlichen Möglichkeiten und in die Möglichkeiten, die eigentlich eher vom Arbeitgeber oder von der Führung gefordert sind. Und an dieser Stelle würde ich erstmal einsteigen mit dem Persönlichen. Auf der persönlichen Seite oder unter den persönlichen Vorbereitungen können wir erstmal festhalten, dass ja viele, die im Gesundheitswesen tätig sind, ja ohnehin schon eine gewisse Strategie haben, mit vielen Belastungen dort umzugehen und ja, so eine gewisse Routine. Aber gerade diese neue Situation stellt uns natürlich vor Herausforderungen, die wir im Zweifelsfall noch nicht kennen. Und gerade an dieser Stelle ist Vorbereitung ein sehr, sehr zentrales Merkmal. Auch die Möglichkeit dort, sich als sicher und handlungsfähig im Einsatz zu erleben, ist sehr wichtig für die psychische Gesundheit. Und gerade deshalb kann man, bevor vielleicht noch eine Mehrbelastung eintritt, sich dort speziell darauf vorbereiten. Das kann bedeuten, dass man guckt, die Kollegialität im Arbeitsumfeld zu stärken oder auch, und da ist natürlich auch ein Stück weit das Miteinander der Arbeitgeber und weitere Akteure gefragt, wie man den Zusammenhalt untereinander stärken kann, weil ein verlässliches Team gerade in diesen belastenden Situationen besonders wichtig, aber auch besonders wertvoll sein kann, um gemeinsam mit der Aufgabe zum einen, aber auch dem Stress besser umgehen zu können. Außerdem kann natürlich wichtig oder sinnvoll sein, an diesen Stellen Entspannung zu trainieren, also bewusst Entspannungsintervention, also sich nicht nur nach der Arbeit zu entspannen, sondern auch für den Einsatz bestimmte Fähigkeiten zu erwerben, sich in besonders stressigen Situationen kurzfristig runterzufahren. Eine kleine Intervention kann da zum Beispiel sein, progressive Muskelrelaxation oder auch Atemtechniken. Atemtechniken kenne ich zumindest aus eigener Erfahrung als relativ wirkungsvoll. Der Vorteil bei Atemtechniken ist, dass besonders lange Ausatmung beispielsweise oder die Verlangsamung der Atmung, die dadurch stattfindet, den Parasympathikus aktiviert. Parasympathikus im Gegensatz zum Sympathikus, der Teil des Nervensystems, der für Entspannung verantwortlich ist und durch diese parasympathische Aktivation dann auch wirklich Entspannung eintritt. Das kann teilweise auch einfach nur dadurch passieren, dass man wirklich versucht, langsam ein- und auszuatmen oder im Zweifelsfall einfach nur die Ausatmung zu verlängern. Ein gutes Beispiel dafür ist das Tactical Breathing und auch da gibt es von Notfallmedizin schon ein bisschen länger her, aber auch ein schönes Video. Ich möchte es euch noch einmal kurz vorstellen. Das Tactical Breathing umfasst, dass man 4 Sekunden einatmet, diesen Atem 4 Sekunden anhält, 4 Sekunden ausatmet und den Atem nochmal anhält. Das macht man viermal 4 Sekunden und dreimal hintereinander. Das heißt, ich mache es mal vor, man atmet 4 Sekunden ein. Hält die Luft dann an. Atmet dementsprechend wieder aus. Und hält die Luft dann an. Und allein diese Intervention sorgt dafür, dass wir eben langsamer atmen, bewusster ein- und ausatmen, das auch für etwas mehr Entspannung sorgt. Was man auch machen kann, dass man quasi einatmet und ausatmet und dabei zählt und versucht, gerade die Phase der Ausatmung möglichst lange zu verlängern und möglichst lange auszuatmen. Also das ist eine kleine Intervention, die relativ schnell geht, aber die gleichzeitig auch die Möglichkeit eben bietet, sich da auch in akuten Situationen oder während man mal irgendwo hinläuft oder wenn man mal eine Sekunde zum Durchschnaufen hat oder im Zweifelsfall auch hier in dem Fall 16, dann diese kurze Intervention mal machen kann, um sich selber ein bisschen runterzufahren und sein Stressniveau zu reduzieren. Neben dem Erlernen von Entspannungsübungen, wie zum Beispiel dem taktischen Atmen oder anderen Sachen wie Meditation, wie progressive Muskelrelaxation nach Jacobsen, gibt es einfach im Internet eine, werdet dazu auch Materialien finden können, gibt es natürlich noch weitere Sachen, an denen man arbeiten kann. Eine weitere Sache ist beispielsweise die innere Haltung, die man gegenüber vielen dieser Situationen hat. Und diese innere Haltung und das Aktivieren von individuellen Schutzmechanismen oder Bewältigungsstrategien kann gerade auch hier sehr, sehr hilfreich sein. Insbesondere bevor man in solche Situationen reingeht. Was da zum Beispiel Sinn machen kann, ist, dass man sich überlegt, wie man in der Vergangenheit mit belastenden Ereignissen umgegangen ist. Also wie du zum Beispiel in der Vergangenheit belastende Ereignisse bewältigt hast und was dir dabei geholfen hat. Vielleicht schreibst du es dir auch einfach auf, weil wenn du erst in so einer Situation drin bist, dann werden dir im Zweifelsfall viele Sachen nicht einfallen, weil du einfach so gestresst bist, dass du dann Tunnelblick hast und nicht mehr wirklich runterfährst. Das heißt, es ist generell sinnvoll, auch von Seiten der Selbstfürsorge und der Notfallpsychologie, da für sich selber vielleicht ein Blatt zu haben, ein kleines Büchlein oder sonst irgendwas, wo man sich Sachen notieren kann, was einem denn immer geholfen hat, um mit Stress umzugehen und im Falle dessen, dass man sich mal nach einem anstrengenden Tag runterregulieren muss, dann auf so Sachen zurückgreifen kann oder vielleicht auch weiß, was einem im Einsatz generell immer geholfen hat. Man kann sich fragen, was einen stärkt, was einen trägt und was einen im Allgemeinen schützt. Und man kann sich auch fragen, woraus man in der Regel Halt und Sinn bezieht oder auch, welche Werte man hat und was einem wichtig ist. Denn diese stabilen Werte, dieses Kennen des eigenen psychologischen Fundaments, des Wertesystems, der Sachen, die einem Sinn geben, die einen schützen, kann einem auch gerade in solchen Zeiten und natürlich auch in Zukunft, wenn Corona vorbei ist oder wenn Covid-19 vorbei ist, werden irgendwann natürlich auch wieder andere Belastungen kommen. Aber gerade diese Kenntnis dessen, was ist das Fundament, worauf deine Seele gebaut ist, was ist diese Essenz dessen, was dir mal geholfen hat, das kann dir in deinem ganzen Leben hilfreich sein und das wird nicht nur hier von Relevanz sein, aber kann sicherlich auch spätestens jetzt ein guter Anlass sein, sich damit auseinanderzusetzen. Also auch das ein relativ zentraler Punkt. Das kannst du also persönlich machen. Was kann denn nun von Seiten von Führungskräften und vielleicht ist der eine oder andere auch eine Führungskraft oder kennt eine, gemacht werden, um diese Situation günstiger zu bewältigen? Also zentral ist im Allgemeinen, und da reden wir eigentlich von der Primärprävention, denn in der Notfallpsychologie können wir eigentlich unterteilen in die Primärprävention, die Sekundärprävention und die Tertiärprävention. Die Primärprävention ist das, was vor belastenden Ereignissen passiert, die Sekundärprävention das, was quasi direkt danach passiert und die Tertiärprävention das, was vielleicht im Nachhinein passiert, so wie Therapie und Co. Und in der Primärprävention reden wir im Bereich PSU normalerweise von so Sachen wie Aufklärung. In dem Fall geht es im Allgemeinen aber einfach darum, auch wirklich Sicherheit zu schaffen für die Einsatzkräfte. Das bedeutet, möglichst gut die Leute auf ihre Arbeit vorzubereiten und auch dafür zu sorgen, dass die Einsatzkräfte wirklich sicher arbeiten können und auch handlungssicher sind in ihren Handgriffen oder auch wirklich das Material, was sie zur Verfügung haben, wirklich funktionsfähig ist. Wir wissen alle zurzeit auch, gerade Material ist knapp und gerade Probleme sind da, aber gut, beschreiben wir jetzt einfach mal den Idealzustand. Da wäre es wirklich gut, gutes Material zu haben, sichere Schutzvorkehrungen getroffen zu haben, sichere Ausstattung und Kleidung, Material und natürlich auch dementsprechende Ausbildung und Einweisung auf das Material, damit zum Beispiel auch Schutzkleidung vernünftig an- und abgelegt werden kann. Im Zweifelsfall, wenn dir das nicht geboten sein sollte, was natürlich bedauerlich ist, dann vielleicht auch selber aus entsprechenden Quellen, Robert-Koch-Institut und Co. oder anderen medizinisch verifizierten Quellen, Entschuldigung, sich dementsprechende Informationen zu besorgen und dann sich selber darauf vorzubereiten. Das kann einem selber ein größeres Gefühl von Sicherheit geben und gerade für Einsatzkräfte ist es im Grunde eigentlich immer wichtig zu wissen, was kommt auf einen zu, weil man dann mit diesen Belastungen auch ein ganzes Stück weit besser umgehen kann, weil man dem nicht hilflos gegenübersteht, sondern eben seine Strategien und Kenntnisse hat, sich damit auseinanderzusetzen. Das heißt also von Seiten der Führung, das Schaffen bestmöglicher Arbeitsbedingungen, das heißt bezogen auf Material, Schutzkleidung, aber auch so Sachen wie Rückzugsräume oder der Herr Karutz hat es so schön genannt, Helfer-Oase. Das bedeutet ein Ort, an dem sich auch Helfer in einiger ruhigen Minute zurückziehen können und etwas Frieden und Ruhe finden können für diesen Moment. Außerdem natürlich auch so Sachen wie Verpflegung und Co. Das heißt, Grundbedürfnisse sollten erfüllt werden können, damit die Leistungsfähigkeit auch dauerhaft erhalten bleibt. Außerdem ist es wichtig, gerade auch vor solchen Situationen Abläufe und Zuständigkeiten klar zu klären und da auch dafür zu sorgen, dass bestimmte Strukturen etabliert sind, die Sicherheit geben können und dass man Ansprechpartner hat und die natürlich auch verfügbar sind. Außerdem so Sachen wie ehrliche und offene Krisenkommunikation und ja, auch wirklich einen engen Draht zu halten zum Team und zum Kollegenkreis, damit die Leute sich informiert fühlen und auch Entscheidungen nachvollziehen können. Das heißt, eine hohe Transparenz bei Entscheidungen und Anordnen, eine Gesprächs- und eine Auskunftsbereitschaft bei Fragen, regelmäßige Teambesprechungen, eine gute Auswertung auch von zurückliegenden Ereignissen, eine Einbeziehung in Überlegung, auch in mittelfristige und längerfristige Überlegungen, klare Zuständigkeiten, klare Aufträge und aber auch dort zu betonen, wo ein Auftrag zu Ende ist, klare Kommunikationswege, Bereitstellung von Stufenplänen für künftig denkbare Szenarien, Hinweise auf seriöse Informationsquellen und Medienauswahl und Warnung auch vor Fake News, die gerade da sehr viel für Verunsicherung sorgen können, sind hier relativ zentral. Und auch das passiert mir immer wieder, dass ich mitbekomme von Kollegen, von Bekannten. Es geht mittlerweile sehr, sehr viel rum, auch in Social Media, wo Sachen geteilt werden, die noch weiter verunsichern. Ich persönlich halte mich relativ strikt an das Robert-Koch-Institut und andere öffentliche Stellen, weil ich mir dazu sicher sein kann, dass diese Daten verifiziert sind. Und da kann man natürlich sagen, okay, gerade Robert-Koch-Institut, das Beispiel, was ab und zu genannt wird, sind die Zahlen der Betroffenen, sagt, okay, die Hopkins University, die meint, oder die hat ja andere Zahlen, das ist auch berechtigt, okay, aber die haben auch andere Schätze. Das, was ich persönlich an den Zahlen des Robert-Koch-Instituts zum Beispiel schätze, sind, dass hinter jeder Zahl, die dort genannt wird, auch wirklich ein Fall mit epidemiologischen Daten steht. Das heißt, man kann auch wirklich auf Grundlage dieser dort erfassten Fälle Sachen ableiten, weil es sich um Fakten, um erfasste Fälle handelt. Aber das nur am Rande. Jedenfalls, da sehen wir auch, wie wichtig wirklich Information ist, hochqualitative Information, Information, die nicht verunsichert, sondern die Sicherheit schafft in diesem Kontext auch eben von Seiten der Führung. Was außerdem auch noch wichtig ist, und gerade wenn es jetzt um längerfristige Einsätze, wenn es sich um längerfristige Einsätze handelt, ist die Rücksichtnahme auf persönliche Problemstellungen, auch eben bei den Mitarbeitern. Es kann sein, dass Mitarbeiter selber erkranken, dass aber auch Familienmitglieder der Mitarbeiter erkranken und dass besondere Lebenssituationen auftauchen. Und gerade für das psychische Wohl der Mitarbeiter kann es da wichtig sein, das auch zu berücksichtigen, weil wenn man an zwei Fronten kämpft, einmal in der Arbeit und dann auch zu Hause, ist das natürlich gerade für die eigene Belastbarkeit etwas, was es sehr mindern kann. Und wenn man zumindest weiß, dass an der einen Stelle der Rücken freigehalten wird, kann das enorm zum Kontrollgefühl, aber auch zur psychischen Gesundheit beitragen und Entlastung bieten. Und gerade auch dieser Rückhalt, den man da von der Organisation spürt, kann natürlich auch bewirken, dass man dann bereit ist, auch sich und da noch ein bisschen mehr einzusetzen. Also macht man wahrscheinlich ohnehin schon, aber dass man da auch nicht frustriert wird. Weil das Schlimmste ist natürlich für eine Arbeitskraft, wenn man sich verausgabt im Wunsch, etwas Gutes zu bewirken, etwas Höheres beizutragen und da auch hier und da sich selber vernachlässigt und dann aber von der Organisation sich hintergangen oder alleingelassen fühlt. Das kann echt nicht sein. Das ist zum einen natürlich für die Betroffenen schlecht, das setzt aber auch ein schlechtes Zeichen für die Gesamtorganisation und kann dann auch durchaus beachtlichen Schaden anrichten, auch eben vom Gefühl, inwieweit sich die Organisation um einen selber kümmert und dann auch auf Seiten der Arbeitsmotivation durchaus zu Einbußen führen. Also da ist es allein schon wenn man mal die ganzen ethischen und zwischenmenschlichen Sachen rauslassen würde, was ja bedauerlich wäre, aber allein betriebswirtschaftlich gesehen ist das schon nicht gut, weil man damit die Arbeitsmotivation und im Zweifelsfall auch das Commitment für die Arbeit gefährden würde, wenn man den Leuten dann nicht auch ein Stück weit zur Seite springt, wenn die Mitarbeiter denn auch selber mal Unterstützung bedürfen. Gut, der letzte Punkt, der geht auch nochmal in die Richtung, es ist von Vorteil, gerade wenn gewisse Einsätze gemacht werden oder bestimmte Tätigkeiten gemacht werden müssen, die risikobehafteter sind als noch andere oder belastender sind, dann ist es auch wirklich sinnvoll, mit den Mitarbeitern Rücksprache zu halten und auch zu gucken, im Zweifelsfall diese Übernahme auf Freiwilligkeit zu basieren. Das heißt nicht, dass man Leute dazu zwingt, sie wirklich machen zu müssen, sondern dass man auch guckt, wer von der Belegschaft traut sich das zu und wer würde sich dafür bereit erklären, wo man auch so da seine Ressourcen schonen kann und vielleicht hier und da ja dafür sorgt, dass man seine Mitarbeiter nicht unnötig einer doppelten, riskanten Situation aussetzt. Zum einen eben die Situation an sich und zum anderen aber auch das natürlich blöde psychologische Gefühl, wenn man dazu gezwungen wird, etwas zu tun, wovon man eigentlich Angst hat, sondern da möglichst natürlich immer nach dem Ermessensrahmen guckt, inwieweit man da auch auf Freiwilligkeit abstellen kann, wobei man da sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle wirklich das Vertrauen haben kann, dass diese Leute es ja auch aus der Motivation heraus machen, helfen zu wollen und dementsprechend sich dann auch dementsprechende Leute finden lassen. Gut, soviel also kurz zu den Strategien, die man selber machen kann in der Vorbereitung, eben einmal auf Seiten, auf persönlicher Seite, aber auch auf Seiten des Arbeitgebers, der Führungskraft. Schauen wir uns das nochmal an, wie das in der akuten Situation wäre. Das heißt also, wenn man denn nun in die Situation kommt, dass wirklich Stress aufkommt, vielleicht sind viele Patienten auf einmal da, viele Sachen abzuarbeiten, viel Stress tatsächlich, Arbeit an der Belastungsgrenze, dann können in diesen Situationen Reaktionen auftreten, die eben schon einem auch anzeigen, einem selber, dass man da die Belastungsgrenze erreicht. Und es können Symptome sein, wie beispielsweise zittrige Hände, weiche Knie, dass man zunehmend Fehler macht, dass man vielleicht auch nicht mehr so klar denken kann, also Denkblockaden oder auch so Sachen wie trockener Mund und so weiter. Das heißt, typische Stresssymptome eigentlich. Wie kann man in solchen Situationen, vielleicht auch gerade, wenn man merkt, die eigene Leistung geht runter, der Stresslevel geht rauch, man fängt an, nicht mehr so gut zu arbeiten. Wie kann man selber sich akut in dieser Situation helfen? Wie kann man selber mit dieser Belastung besser umgehen? Auch da gibt es ein paar Ideen, wie man mit dieser Situation besser umgehen könnte. Und dazu möchte ich euch einige Vorschläge bringen. Wie gesagt, guckt für euch immer selber, was am besten passt. Es ist selten die ultimative Lösung vom Himmel gefallen, aber vielleicht kann euch das ja helfen. Zum einen der Punkt, den hatten wir vorher schon verwendet, das Auseinandersetzen mit positiven Vorerfahrungen und das Bewusstmachen von positiven Vorerfahrungen. Das bedeutet, ihr habt wahrscheinlich in der Vergangenheit schon irgendwelche besonderen, schweren Situationen geschafft, die vielleicht sogar noch belastender waren als die gerade. Und alleine bewusst machen, dass man ja diese Fähigkeiten hat und diese Kraft hat, auch belastende Sachen zu bewältigen, kann schon enorm hilfreich sein. Also dort bewusst machen positiver Vorerfahrungen. Außerdem kann es natürlich gut sein, dass man sich Hilfreiches und Entlastendes vor Augen führt. Da beziehe ich mich auch wieder auf den Herrn Karutz, der das sehr schön ausformuliert hat. Beispielsweise Sachen wie, auf mein Team kann ich mich verlassen. Wir sind ein Team, wir passen aufeinander auf, also sich selber vor Augen führen. Okay, ich habe hier einen sicheren Rahmen, ich werde hier unterstützt, kann einem da auch ein bisschen Entlastung schaffen. Genauso auch, wenn man jetzt mehrere Situationen hat, dass man sich wirklich versucht, im Stress ganz auf die Maßnahme zu konzentrieren, bei der man gerade ist. Und sich da vielleicht auch ein Stück weit selber zu instruieren. Das heißt also, wir können uns bewusst machen, dass wir bestimmte Sachen in der Vergangenheit schon bewältigt haben. Wir können uns Entlastendes, beispielsweise wie mein Team ist für mich da, vor Augen führen oder ich habe es euch ja schon geschafft. Und wir können uns auf die einzelnen Maßnahmen konzentrieren. Das heißt, ich messe jetzt erstmal den Blutdruck, dann mache ich eine andere Routinetätigkeit, Und wenn wir so Routine abspülen, kann es natürlich sein, dass wir auch darin so ein bisschen Sicherheit finden können. Außerdem, was helfen kann, ist rationalisieren. Das heißt, man distanziert sich so ein bisschen emotional von der Situation, indem man einfach sagt, das ist mein Job, ich mache meinen Job gut, ich mache einfach meinen Job. Und auch das kann einem helfen, hier und da aus dieser Stresssituation, aus dieser emotionalen Involviertheit ein Stück weit zurückzutreten und das ein bisschen von sich wegzudrücken, was gerade in solchen Situationen, in der akuten Situation durchaus hilfreich sein kann. Außerdem, was noch helfen kann, ist die Nutzung von imaginativen Techniken. Das bedeutet, dass man sich beispielsweise Sachen vorstellen kann, die für einen hilfreich sind oder die einen unterstützen, die für einen schön sind, zum Beispiel eine schöne Urlaubserfahrung oder das Vorstellen, also das geistige Visualisieren von erfreulichen Sachen, von Bildern, von Momenten der Dankbarkeit oder von allem, was uns irgendwie gut tut, was uns in der Vergangenheit gut getan hat, wo wir gute Erfahrungen gehabt haben oder wo wir uns stark gefühlt haben. Auch im Bereich der Sportpsychologie wird das zum Beispiel angewendet vor Wettkämpfen, wo sich Athleten vorstellen, den perfekten Wettkampf, wie sie im Flow gewesen sind und so weiter. Und auch das kann akut helfen, den Stress ein Stück weiter nicht so stark an sich heranzulassen. Eine weitere Idee ist die positive Selbstinstruktion. Das bedeutet, bei der positiven Selbstinstruktion instruieren wir uns selber, also weisen wir uns selber an, wie wir bestimmte Sachen machen können. Und das sollte natürlich konstruktiv sein. Das heißt so Sachen wie, ich kann das, ich schaffe das, zuerst mache ich das und das, dann messe ich den Blutdruck, okay, gut gemacht, weiter. Und dass gerade dieses Eigenlob und dieses Positive mit sich selber reden helfen kann. Wir kennen es wahrscheinlich alle, wir haben einen Fehler gemacht und dann machen wir uns selber runter. Selbst wenn wir einen Fehler gemacht haben, hilft das in der Situation ja nicht. Das baut einem selber im Zweifelsfall noch mehr Stress auf, stresst einen noch mehr und mehr Stress und mehr Selbstbeschuldigung sorgt dafür, dass man im Zweifelsfall noch schlechter performt. Also da genau den Spieß umdrehen, was im Negativen geht, geht auch im Positiven. Das heißt, positive Selbstinstruktion, ich kann das, ich schaffe das, wir kriegen das hin. Und im Zweifelsfall auch wirklich zu sagen, okay, ich messe jetzt den Blutdruck, ich mache jetzt das, dass man sich wirklich auch von diesem Stress ein Stück weit distanziert und sich auf seine Aufgabe fokussiert und versucht auch so ein bisschen ein positives Mindset zu bewahren, auch wenn das natürlich in manchen existenziellen Situationen besonders schwer sein kann, aber das ist belegterweise wirklich stressreduzierend und kann da durchaus helfen. Neben diesen ganzen Sachen, was immer noch wirklich natürlich helfen kann, wenn nichts hilft oder wenn man wirklich an der eigenen Grenze ist, dass man sich wirklich eine kurze Auszeit nimmt, die muss auch nicht unbedingt lange sein, aber vielleicht kann man sich kurz ablösen lassen, mal kurz rausgehen, durchatmen und kurz neue Energie tanken, damit man dann weiter loslegen kann. Und das ist in dieser Stelle auch noch nicht mal verwerflich, weil man macht es ja nicht, um zu chillen, sondern man macht es, um kurz aufzutanken, um wieder Kraft zu sammeln und dann weiter arbeiten zu können und dann vielleicht sogar effektiver weiterarbeiten zu können, als wenn man die ganze Zeit nur durcharbeitet und sich keine Pause gönnt. Und was mir persönlich auch in dieser Zeit am meisten hilft, ist wirklich der Punkt, sich bewusst zu machen, diese Krisenlage wird nicht unendlich andauern. Es wird eine Zeit kommen, da wird es wieder gut. Oder, also selbst wenn nicht, was ich sehr stark bezweifle, sind wir Menschen unheimlich gut in der Lage, uns in jeglichste Situation anzupassen. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass auch diese Situation vorübergehen wird, nicht heute und auch nicht morgen, auch nicht nächste Woche und vielleicht auch nicht in den nächsten Monaten im schlimmsten Fall, weil Corona uns auch noch etwas länger begleiten wird, vielleicht nicht in der Intensität, aber dieser Virus ist halt zurzeit etwas Neues und wird vielleicht auch wie die übliche Grippe, die wir so kennen, als neuer Begleiter bei uns sein, nur dass wir im Zweifelsfall dann auch resistent werden. Aber auch das wird irgendwann vorbeigehen und es wird irgendwann wieder besser. Und ich finde gerade diese Aussicht, dass es irgendwann wieder besser wird und wir im besten Fall vielleicht auch noch was aus dieser Krise gelernt haben, finde ich persönlich sehr hoffnungsgebend. Und gleichzeitig auch hier vielleicht ein kurzer Exkurs, ein Hinweis darauf, dass gerade auch im Gesundheitssystem nicht alles immer nur betriebswirtschaftlich betrachtet werden kann. Die Kapazitäten, die wir an Intensivbetten hatten, die wir vielleicht auch sogar übrig gehabt hätten im Normalfall, die vielleicht sogar ineffizient gewesen sein könnten im Normalfall, die retten uns gerade jetzt ziemlich den Hintern, auf gut Deutsch gesagt, und geben uns einen Vorsprung in diesem Lauf mit dieser Situation. Einen Vorsprung nämlich, dass unser Gesundheitssystem Kapazitäten hat, die vielleicht andere Länder nicht haben, und gibt uns damit die Möglichkeit, vielleicht noch mit etwas mehr Luft in dieser Situation zu reagieren. Und ja, ich persönlich bin dafür sehr dankbar. Und vielleicht wird das auch in Zukunft für ein Umdenken sorgen, dass vielleicht auch mal Überkapazitäten oder Kapazitäten, die ziemlich hoch scheinen, gerade aus Sicht des Bevölkerungsschutzes durchaus berechtigt sein können, auch wenn es vielleicht mehr kostet. Gerade eben sehen wir, dass es sehr hilfreich sein kann und auch wirklich gebraucht wird. Gut, also auch das wird vorbeigehen. Und gerade wir Menschen als soziale Wesen, es liegt eigentlich schon auf der Hand, ein weiterer Punkt, kollegiale Unterstützung. Das heißt, wir können uns gegenseitig unterstützen, gerade wenn alles anstrengend ist und herausfordernd, dann können gerade auch in dieser Ausnahmesituation manchmal kleine Gesten, manchmal auch kleine gegenseitige Unterstützung, wertschätzende Gesten, vielleicht einfach nur ein Lächeln, ein Schulterklopfen, ein aufmunternder Blick, ein verständnisvolles Kopfnicken helfen und unterstützen. Und vielleicht auch gerade die Rücksicht auf belastete Kollegen, diese an der einen oder anderen Stelle etwas zu schonen, dass man Arbeitsaufträge an die aktuelle Leistungsfähigkeit der Leute anpasst, zumindest soweit das möglich ist, dass man auch wirklich auf sich gegenseitig achtet, dass man vielleicht auch guckt, ob irgendjemand akute Überlastungssymptome zeigt und der Person dann gegebenenfalls eine Belastung anbietet. Und das heißt, wie gesagt, nicht, dass man die Leute jetzt ewig lang rausnehmen muss zwangsläufig, sondern vielleicht kann auch hier und da eine kleine Pause, ein kleines Lächeln, ein kurzes Gespräch helfen und unterstützen. Was dabei auch wichtig ist, wenn die Leute funktionieren, wenn sie gerade arbeiten, dann sollte man sie auch wirklich arbeiten lassen und dabei nicht unterbrechen. Denn ein Helfer, der ist dafür ausgebildet, zu helfen, zu unterstützen. Und das ist eines der schlimmsten Sachen, die wir in solchen Ausnahmesituationen empfinden können, ist eben Hilflosigkeit und Kontrolllosigkeit. Und gerade die Fähigkeit, aktiv etwas machen zu können, um zu einer Besserung der Situation beizutragen, ist etwas, was sehr, sehr hilfreich sein kann. Nicht nur für die Situation, sondern auch für den Betroffenen, weil eben dadurch diese Kontrolle über diese Situation zurückgewonnen wird und deshalb auch Leute, die gerade arbeiten, auch wirklich arbeiten lassen, aber natürlich gleichzeitig auch zu gucken, dass die Leute dementsprechend auch mal hier und da eine Pause machen können, auch eine regelmäßige Pause und auch selber natürlich darauf achten, dass man selber sich hier und da kurz eine Pause nimmt, um auch sein Leistungsniveau dauerhaft aufrechterhalten zu können und vielleicht auch mal hier und da ein Stück zu essen oder zu trinken, wenn es dann möglich ist, um aufzutanken. Das geht natürlich nicht im ABC-Schutzanzug, zumindest nicht, solange man drin ist, aber hier und da zwischenzeitlich sollte man schon darauf achten. Gut, gegen Ende möchte ich noch auf das Thema eingehen, was auch der Herr Caruzzo schön noch in seinem Merkpapier angesprochen hat, nämlich Unterstützungsangebote für zwischendurch. Ich würde es eigentlich noch mit Auszeit und mit Ritualen überschreiben. Normalerweise haben wir es so, dass gerade diese psychosoziale Unterstützung erst dann angeboten wird, wenn Situationen eintreten, wenn Krisenlagen eintreten, die, ja, Sachen wie plötzlicher Kindstod und so weiter, da wird es normalerweise aktiviert. Aber wir befinden uns aktuell eben auch in einer Krisenlage und in einer, die halt relativ langfristig andauert. Und auch da kann es angebracht sein oder ist es angebracht, auch während des laufenden Geschehens Unterstützung anzubieten, die eben unterstützen können, die Handlungsfähigkeit der Leute aufrechtzuerhalten, persönliche Ressourcen zu stärken und auch die Gelegenheit zu geben, zwischenzeitlich einfach mit jemandem zu reden oder eben auch durch Pausen und sowas weiter aufzutanken. Herr Karutz und Kollegen haben da vorgeschlagen, unter anderem eben, das haben wir auch schon relativ viel besprochen, Ruhepausen einlegen, auch wenn es nur kurze sind, vielleicht auch einfach die Möglichkeit, sich irgendwo einen Moment zurückzuziehen, ob es nun ist, einfach in die Natur zu gucken, tief Luft zu holen, sich die eigenen Ressourcen, vielleicht ist die Familie, vielleicht sind es die Fähigkeiten, die Ausbildung bewusst zu machen oder wenn man eben auch im Zweifelsfall spirituell oder religiös ist, sich da auch eine Zeit für ein kurzes Gebet oder sonst etwas zu nehmen, was einem Kraft gibt. Auch das ist wirklich legitim und es kann einem oder einer Einsatzkraft, natürlich nicht nur Einsatzkräften, aber eigentlich jedem Menschen in solchen Situationen sehr helfen. Außerdem natürlich so Sachen, die man normalerweise schon macht, auch das Rauchen einer Zigarette kann Routine schaffen. Natürlich ist, wissen wir alle, Rauchen ist nicht gesund, aber wenn man normalerweise zum Beispiel im Einsatz immer danach einen geraucht hat, kann auch da das Zurückgreifen auf bekannte Rituale im Moment etwas für Entspannung sorgen, genauso wie sich mal einen Kaffee zu machen, sich nach einem belastenden Einsatz zu duschen oder sich umzuziehen, um quasi in Anführungsstrichen das, was nach dem Einsatz an einem dran klebt, zweifelsfall sind es Keime, aber vielleicht auch einfach mental an einem dran klebt, loszuwerden. Wenn ich Ausbildung mache, habe ich das immer mit dem Bereich Rituale überschrieben. Das heißt, man hat halt immer irgendwie Rituale, vielleicht auch gerade, wenn man nach dem Einsatz nach Hause geht, dass man dann vorher nochmal duscht und quasi wirklich alles aus diesem Einsatz hinter sich lässt. Das kann einem helfen, eine relativ klare Trennung zu machen zwischen dem Einsatz und der Arbeit und dem privaten Bereich. Und am Ende natürlich auch sowas wie Tagebuch zum Beispiel. Persönliche Gedanken, Gefühle könnte man aufschreiben. Es muss auch nicht unbedingt lange sein, es können auch Stichpunkte sein. Auch das kann einem helfen. Quasi eine externe Festplatte für einen Kopf, einen externen Speicher, wo man einfach die ganzen Sachen, die einen beschäftigen, die man erlebt hat, einmal aufschreibt und damit vielleicht auch einfach wirklich aufschreiben kann. Das Gute dabei ist, man strukturiert die Gedanken noch einmal und kann sie im Zweifelsfall danach auch einfach wegpacken. Auch einfach in den Schrank stellen und das hilft einem manchmal auch, von diesen Sachen Abstand zu gewinnen und abzuschalten. Der Klassiker ist natürlich, man kann immer noch mit anderen Menschen reden, mit denen, die einem nahestehen, mit vertrauten Menschen die Sachen teilen, vielleicht auch mit Kollegen oder mit psychosozialen Fachkräften, die dir eben gerade verfügbar sind. Generell bietet es sich natürlich ohnehin an, auch da in dieser Situation auf Seelsorger und psychische Fachkräfte zurückzugreifen, diese auch gerade in dieser Situation dauerhaft vorzuhalten, um zu unterstützen. Was zum Beispiel auch in diesen Bereich Rituale noch mit reinfallen kann, sind so Sachen wie psychologische feste Termine, die man nach dem, oder psychosoziale, sagen wir, psychosoziale feste Termine, das war auch noch eine Idee von Herrn Karolski, die ich sehr passend gefunden habe. Natürlich ist es immer eine Frage, inwieweit das umsetzbar ist, aber auch das kann helfen, dass man kurz nach dem Einsatz noch nach Dienstende eine Gelegenheit bekommt, in einem standardisierten, kurzen psychosozialen Austausch zu gehen, also kurz eine Runde zu machen, wo jeder noch einmal die vergangenen Stunden Revue passieren lassen kann, wo bestimmte Fragen, die vielleicht auch am Tag aufgetaucht sind, gerade vielleicht auch organisatorische Fragen, inhaltliche Fragen kurz geklärt werden können, wo vielleicht auch ein Ritual gemacht werden kann, wie eine Fantasiereise, wie eine Entspannungstechnik, irgendwas, das einem hilft, auch vom Einsatzgeschehen Abstand zu gewinnen, vom Dienst Abstand zu gewinnen, damit man auch diese Sachen wirklich für nach Dienstschluss hinter sich lassen kann und auch nach Dienstende auftanken kann, so kurz diese Auftankungsweise vielleicht auch nur sein mag, je nachdem, wie intensiv man eingespannt ist und wie viel Überkapazitäten, Überleistung, Überstunden man machen muss. Aber dass man auch wirklich da hinbekommt, eine klare Trennung zu schaffen, dass zumindest die Zeit, die man für sich selber haben soll, auch wirklich einem selber zur Verfügung steht und man da auftanken kann. Außerdem, und den Punkt hatten wir gerade schon angesprochen, das wird auch nochmal von Herrn Karutz und anderen Stellen noch bei SBE explizit empfohlen, ist es natürlich auch hilfreich, Seelsorger für Einsatzkräfte, Krankenhausseelsorge, Einsatznachsorgeteams, Teams für psychosoziale Unterstützung, psychosoziale Fachkräfte also insgesamt zur Verfügung zu haben und auch für die Lagebewältigung einzubeziehen, damit eben auch die psychische Gesundheit und die Einsatzfähigkeit der Einsatzkräfte langfristig gewährleistet werden kann. Ich werde auch noch auf diese Quellen weiter hinweisen und ihr könnt euch auch auf diesen Quellen noch weiter informieren. Außerdem fand ich noch eine weitere Quelle sehr schön. Das war die Quelle des Israeli-Trauma-Koalition. Und dort gab es ein relativ interessantes Papier mit dem Titel Psychosocial Support for the Teams Involved in Response to the Coronavirus Event. Da gab es auch nochmal Empfehlungen für Teamleader und da gab es auch nochmal Empfehlungen für die Betroffenen selber. Ich möchte hier in dem Rahmen, weil wir natürlich auch einen gewissen zeitlichen Rahmen nicht überspannen wollen, noch auf den Bereich eingehen, wo es eben speziell um Strategien geht, die man selber machen kann, um mit solchen Situationen noch besser umzugehen. Ein paar davon haben wir schon erwähnt, aber dann noch an der Stelle einmal kurz für euch. Wie gesagt, seht es als Buffet, sucht euch daraus raus, was für euch hilft und wovon ihr glaubt, dass ihr da am meisten mitnehmen könnt. Also generell konzentriert euch, wenn ihr die Möglichkeit habt, auf die Sachen, die funktionieren und die da sind. Das hilft einem, ein positives Mindset zu bewahren, doch das kann einem langfristig die Kraft geben. Also diese positive Grundhaltung wird dort explizit empfohlen. Und außerdem führt euch vor Augen, dass wir im Gesundheitswesen eine wichtige Aufgabe haben, die wir auch wirklich bewältigen können. Wir haben ja auch Ressourcen, das zu tun. Vielleicht stehen einem nicht alle Ressourcen zur Verfügung, die wir gerne hätten. Vielleicht haben wir auch hier und da wirklich Probleme, aber wir können trotzdem noch was tun. Und das an sich ist schon was sehr Wertvolles. Wissen reduziert Angst. Also bildet euch fort, guckt, dass ihr Informationen bezieht, fordert es vielleicht auch hier und da von euren entsprechenden für euch verantwortlichen Stellen ein, beziehungsweise diese Stellen sind für euch verantwortlich, auch in der Daseinsfürsorge, und die sollten euch gut informieren und vielleicht auch für euren Selbstschutz informiert euch aus Quellen, die zum einen verlässlich sind und zum anderen aber auch vielleicht nicht zu viel overinformieren. Vielleicht guckt man sich die Nachrichten nur morgens und abends an, weil gerade wenn man im Bereich arbeitet, kriegt man den ganzen Tag schon über genug schlechte Neuigkeiten. Das heißt, sich einen sicheren Raum zu schaffen, in dem man auch mal abschalten kann, ist sicherlich auch nicht falsch. Und manchmal vielleicht auch gar nicht mal so konstruktiv, sich die ganze Zeit nur mit im Zweifelsfall schlechten Nachrichten voll zu pumpen, was da im Zweifelsfall doch hilfreicher sein kann, ist vielleicht die Information, was ihr dann noch zum Selbstschutz tun könnt und ob es da irgendwie neue Ideen dafür gibt. Ein weiterer Punkt, der hilfreich sein kann, der Umgang mit den eigenen Emotionen. Negative Emotionen sind legitim. Das ist, wie wir alle schon wissen, nehme ich mal an, eine relativ neue Situation, eine relativ belastende Situation für uns alle. Und da kann es helfen, die Situation anzuerkennen, zu akzeptieren und diesen auch gewissen Raum zu geben. Gefühle von Stress und Angst sind normale Situationen und normale Reaktionen in solchen Situationen, insbesondere in Notfällen, dürfen auch ausgedrückt werden. Jeder reagiert da anders und es gibt nicht ein richtig oder falsch und jede dieser Reaktionen ist im Notfall auch legitim. Was helfen kann außerdem, sind Routinen und Gewohnheiten. Routinen und Gewohnheiten erzeugen Sicherheit und erzeugen Vertrauen, weil wir Menschen nun mal auch Wesen sind, die gerne die Zukunft voraussehen wollen und können wollen und sich auch in dieser Zukunft kompetent können, fühlen wollen. Und deshalb kann es auch helfen, gerade da die Lebens- und die Arbeitsroutinen, an die man gewöhnt ist, so weit wie möglich aufrechtzuerhalten. Das heißt, vielleicht die tägliche Agenda, regelmäßige Gewohnheiten weiter nachzugehen, wenn man Sport macht, wenn man mit Freunden telefoniert, wenn man sich einen Kaffee macht, alles Mögliche, was da die Routine aufrechterhält, schafft Sicherheit und das Gefühl von Geborgenheit. Und das gilt natürlich nicht nur für Einsatzkräfte, sondern für alle Menschen. Das heißt also, einen festen Tagesablauf zu haben, den durchzuplanen und sich daran zu halten, kann auch in solchen Ausnahmesituationen einem Sicherheit geben und einen festen Rahmen, etwas Berechenbarkeit in der Unberechenbarkeit und etwas Orientierung und Handlungsfähigkeit in einer sehr dynamischen Lage. Was außerdem noch eine Möglichkeit ist, guckt euch in eurem Umfeld um, identifiziert vielleicht auch die Quellen und die Zirkel von Menschen, die ihr kennt, und findet dort eure Kraftquellen, Teammitglieder, die vielleicht ähnliche Erfahrungen haben, der Austausch mit diesen Menschen, vielleicht wenn man sich auch gegenseitig unterstützen kann, das hatten wir im Bereich Kollegialität schon mal, kann da sehr hilfreich sein und vielleicht wird man hier und da auch feststellen, dass man ähnliche Probleme hat oder ähnliche Gefühle hat, dass man sich dort auch drüber austauschen kann und vielleicht auch hier und da ein paar neue Ideen bekommt, wie man mit diesen Situationen denn umgehen kann oder was denn andere getan haben, um die Situation umzugehen. Haltet auch an euren Rollen fest und an den Aufgaben eurem Leben. Das geht in die Richtung der Routinen. Wir sind in unserem Leben meistens in verschiedenen Rollen. Wir sind Eltern, wir sind Mitarbeiter, vielleicht auch Vorgesetzte. Und in diesen Rollen sind wir verschiedenen Erwartungen ausgesetzt. Versucht, diese Erwartungen auszubalancieren. Das kann manchmal auch wirklich schwierig sein, gerade in Zeiten von hoher Belastung, aber nehmt euch trotzdem die Zeit, um beispielsweise auch euren Elternrollen ein Stück weit gerecht zu werden. Kommuniziert vielleicht auch, je nachdem, mit eurem Partner über bestimmte Themen, über bestimmte Anliegen und sagt vielleicht auch hier und da, dass ihr euch da Unterstützung wünscht und guckt vielleicht auch, wenn ihr selber den Eindruck habt, über bestimmte Dinge könnt ihr euch nicht mit eurem Partner oder mit eurer Familie austauschen, dass ihr mit Kollegen redet. Vielleicht haben die ähnlichen Erfahrungen gemacht und vielleicht kann man sich dann gerade als Kollegen auch da unterstützen, wo man vielleicht die eine oder andere negative Erfahrung nicht unbedingt in die Familie tragen möchte. Aber auch da anzusprechen, dass es einem vielleicht nicht so gut geht, weil man Stress auf der Arbeit hatte, ist durchaus legitim, meines Erachtens. Da kommen wir nochmal in den Bereich, den wir auch vorher schon kurz angesprochen hatten, lernt oder nutzt diese Chance vielleicht auch, um euch selber noch mal kennenzulernen. Das heißt, was hat euch in der Vergangenheit geholfen? Was hat euch in Zeiten der Unsicherheit geholfen? Probiert Entspannungsverfahren aus, Muskelentspannung, Atemmeditation, Musik. Es gibt so viele Dinge da draußen im Internet. Also es gibt wirklich gute YouTube-Kanäle, es gibt gute Podcasts, es gibt angeleitete Meditationen. Vielleicht habt ihr schon bestimmte Dinge, von denen ihr wisst, dass sie euch helfen. Dann macht das. Oder probiert mal andere aus, aber auch da könnt ihr gute Hilfe bekommen. Und nehmt euch Zeit für euch selber. Gerade wenn der Alltag stressig ist, ist es ratsam, auch an den Aktivitäten festzuhalten, sich vielleicht auch hier und da selber zu verordnen, von denen man weiß, dass sie einem Freude und Wohlbefinden bringen. Das können Sachen sein wie Hobbys, also zumindest die, die man eben zurzeit noch ausführen kann, handwerklich tätig sein, zu kochen, was mit der Familie zu machen, soziale und religiöse tatsächlich auch Sachen wahrnehmen, die man eben auch digital machen kann. Ob man sich jetzt über Skype trifft oder über Zoom, ob man an Gottesdiensten teilnimmt oder eben anderen sozialen Veranstaltungen, die man eben auch mit sozialer Distanzierung vereinbaren kann, ist dort eine Möglichkeit. Außerdem so Sachen wie Lesen, Sport machen, relativ zentral. Gerade im Stress ist Sport eine super Möglichkeit, den Stress weiter abzubauen. Oder auch so Sachen wie Sachen lernen, die man schon immer mal lernen wollte. Bücher zu lesen, die man immer lesen wollte. Dinge auszuprobieren, die man immer haben wollte. Also, gerade wenn man im Zweifelsfall vielleicht sogar mehr Zeit hat oder wenn man jetzt auch Angehörige hat, die zum Beispiel im Gegensatz zu einem selber dann zu Hause sind, vielleicht auch diesen ans Herz zu legen und sie dazu zu ermutigen, die Zeit, die man jetzt mehr hat, wo man vielleicht bestimmte Dinge nicht mehr tun kann, für andere Dinge zu nutzen, an denen man Freude hat oder an die man schon immer mal machen wollte. Und wirklich darauf zu achten, dass man sich selber in der Zeit, die man frei hat, auch wirklich was Gutes tut und dort wieder auftanken kann. Generell passt auf euch auf. Also passt auf euer Verhalten auf, passt darauf auf, wie sich eure Gefühle verändern und achtet vielleicht auch bei euch selber oder auch bei anderen auf Reaktionen, die durch Stress oder durch Angst bedingt sein können. Ungewohnte Reaktionen bei euch selber, wenn ihr vielleicht auch bekannte Symptome habt oder in der Vergangenheit schon relativ schwer betroffen wart von bestimmten Dingen und das wieder ein neues Thema für euch wird oder wenn auch bestimmte Ängste, bestimmte Erregungen, bestimmter Stress nicht mehr nachlässt, wenn ihr nicht mehr schlafen könnt, wenn ihr nur noch unruhig seid, dann nehmt vielleicht auch wirklich professionelle Hilfe in Anspruch. Es gibt mittlerweile gute Möglichkeiten. Der Bund Deutscher Psychologen hat jetzt zum Beispiel auch eine Hotline eingerichtet, die freiwillig von Psychologen besetzt ist. Dort kann man sich auch Hilfe holen, aber es gibt noch viele andere Adressen. Auch da würde ich im Zweifelsfall einfach empfehlen, googelt mal, guckt, was bei euch in der Umgebung ist, ob ihr Telefonseelsorge habt, ob ihr vielleicht auch andere Ansprechstellen habt, ob ihr Einsatzkräfte-Nachsorge zur Verfügung gestellt bekommt oder ob ihr euch eben an die Hotlines wendet, die eingerichtet werden. Auch dort solltet ihr Unterstützung erhalten können. Und ich persönlich bin mittlerweile zur Überzeugung gekommen, dass das Internet zurzeit auch ein großer Segen ist, weil man nur noch von zu Hause aus sich selber super gut informieren kann. Natürlich, wenn man entsprechende Quellen verwendet, aber auch von hier aus relativ gut Hilfe organisieren kann. Und am Ende, Initiative schafft Sicherheit, wenn ihr dann noch Kraft habt. Also der Tipp geht vielleicht ein bisschen noch weiter an die Menschen, die vielleicht nicht im Gesundheitssystem arbeiten und jetzt zu Hause sitzen, aber auch vielleicht gerade an die Menschen, die im Dienst sind. Gerade selber Ideen einzubringen, die Kontrolle ein Stück weit zu übernehmen oder Verantwortung zu übernehmen, kann hilfreich sein. Also vielleicht findet ihr irgendwelche interessante Lösungen, dann schlagt sie vor. Vielleicht entdeckt ihr Wege, wie man die Patientenversorgung verbessern kann. Vielleicht habt ihr neue Ideen. Und das Schönste ist natürlich, wenn ihr im Team einander so gut unterstützt, dass wirklich auch neue Ideen zur Verbesserung der Patientenversorgung aufgegriffen werden können. Das Gefühl, dass man selber gewertschätzt wird und dass die eigene Arbeit, die eigenen Ideen gewertschätzt werden, das ist natürlich zum einen ein gutes Gefühl, zum anderen vermittelt es Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Stärke. Und natürlich stärkt es auch das Gefühl von Kontrolle und Handhabbarkeit. Und beides sind für psychologische Gesundheit relativ zentrale Aspekte. Also Kontrolle, Handhabbarkeit und auch irgendwie in Sachen einen Sinn zu finden und sich unterstützt zu fühlen. Also das sind alles Sachen, die ihr dabei berücksichtigen könnt. Okay, es war heute wirklich lang. Wie gesagt, seht es mir nach, wenn auch hier oder da natürlich die Tonqualität nicht die beste ist und wenn der rote Faden wahrscheinlich auch nicht an jedem Punkt so stringent verläuft, wie man es sich vielleicht in einem Fernsehbeitrag gewünscht hätte. Ich freue mich dennoch, wenn ihr mir Feedback gebt. Ihr wisst ja, ich war lange nicht mehr aktiv, aber ich habe gerade gedacht, aus der aktuellen Situation heraus kamen so viele Bekannte und Freunde zu mir und haben mich immer wieder nach Ideen gefragt, nach Tipps gefragt. Und ich habe mir gedacht, okay, ich würde gerne diesen Podcast hier zur Verfügung stellen, um hier und da Impulse geben zu können, wie ihr, gerade ihr als Einsatzkräfte, als medizinisches Fachpersonal, aber auch vielleicht auch nur als interessierte Hörer mit diesen Situationen besser umgehen könnt, wie ihr vielleicht auch Ideen bekommt, hier und da besser auf euch zu achten. Ich freue mich natürlich wie immer über Feedback. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, passt auf euch auf und ich freue mich auf eine Zukunft, in der wir diese Situation überstanden haben. Und ich bin persönlich relativ sicher, es wird irgendwann wieder gut. Und das ist eine Sache, die ich auch schön in der Ausbildung zum Notfallpsychologen, aber auch immer wieder im Leben gelernt habe. Egal wie schlimm es wird, irgendwann wird es immer wieder gut. Es wird nicht genau, wie es war, aber es wird anders, aber es wird wieder gut. Passt euch auf. Bis dann. Weitere Informationen zum Thema und Literatur findet ihr unter anderem in den erwähnten Quellen. Das heißt, ihr findet es einmal bei Covid-19 Hilfen für Helfer, einmal auf der Website von Professor Dr. Harald Karutz. Außerdem findet ihr auch bestimmte Sachen auf der Webseite von SBE. Dort findet ihr auch ein Dokument Covid-19 SBE Hinweise für Einsatzorganisation und Vorgesetzte/Einsatzleiter. Vom 22.03.2020, da findet ihr Informationen. Das vom Herrn Karutz war noch ein bisschen neuer. Ich glaube, das war auf jeden Fall noch im Laufe dieser Woche. Heute ist der 31.03.2020, da würdet ihr auch noch ein paar Informationen finden. Ansonsten kann ich euch noch empfehlen, von der Israel-Trauma-Koalition Psychosocial Support for the Teams, Involved in Response to the Coronavirus Event, da findet ihr was, und auch auf der Webseite des österreichischen Bundesheeres, des psychologischen Dienstes des österreichischen Bundesheeres, um genau zu sein, auch dort gibt es im Abschnitt zu Coronavirus ein paar Tipps, die sollten sich inhaltlich aber relativ gut mit dem übereinstimmen, was ich heute hier erzählt habe. Abgesehen davon, wenn es ins medizinisch-fachliche ist, findet ihr natürlich auf den Seiten des Robert-Koch-Instituts oder auf den Seiten der großen Gesellschaften, also Deutsche Gesellschaft für Intensivmedizin und so weiter. Dort findet ihr interessante Informationen. Und was ich euch gegen Ende noch ans Herz legen möchte, ist einmal die Seite nerdfallmedizin.de. Dort findet ihr im Blog jetzt aktuell einen interessanten Beitrag eben auch zum Umgang mit diesen ethischen Situationen. Und auch dort werden viele andere Sachen verlinkt. Zum einen eben auch von den Fachgesellschaften herausgegebene Grundsätze und Leitfäden mit zum Umgang mit solchen Ausnahmesituationen, und zum anderen findet ihr dort auch eine interessante Podcast-Folge eben auch zum Thema Umgang mit diesen Entscheidungssituationen. Okay, jetzt aber endgültig, macht es gut, passt auf euch auf, bis dann und bis zum nächsten Mal.